Hallo liebe Leute und herzlich willkommen oder willkommen zurück zu Blutrausch Podcast in der Radio Siegen Edition. Und ja, so ist es. Wir sind mitten im Mai angekommen. So langsam beginnt es mit den freien Tagen, mit den Feiertagen zwischendurch. Und da hat man einen Tag der Arbeit, kann sich kaum dran gewöhnen, dass man quasi frei hatte und dann wieder loslegen muss. Ich weiß, so geht's uns allen, aber das stehen wir irgendwie gemeinsam durch.
Das stehen wir durch, ja. Feiertage durchstehen ist ja eine unserer leichtesten Übungen, sage ich mal. Was du vielleicht gar nicht weißt, was ihr da draußen vielleicht auch gar nicht wisst, heute ist nicht irgendeine Radio Siegen Folge. Heute ist ein kleines Jubiläum. Es ist das 25. Mal, dass wir in unserer Radio Siegen Spin-off Geschichte hier an dieser Stelle laufen. Also Grund für ein bisschen Freude auf jeden Fall.
Krass, 25 Mal schon. Das ist verrückt, wie die Zeit vergeht. Das ist wirklich eine stolze Zahl.
Ja, auf jeden Fall. Das war ja auch so ein Ding, dass wir so genau wie den Podcast an sich im Prinzip gestartet haben, ohne so richtig zu wissen, wohin die Reise geht. Damals die Kontaktaufnahme mit Radio Siegen und auch so der erste Kontakt und dann die erste Einladung hier in den Sender selber, so das erste Mal mit den Leuten so in Dialog treten und eigentlich von vornherein direkt wohlgefühlt und gemerkt, dass das eine Sache ist, mit der wir uns sehr wohlfühlen, wo wir uns gerne irgendwie etablieren möchten. Ja, und jetzt 25 Folgen später kann man durchaus sagen, haben wir das geschafft, würde ich sagen.
Eine ganz verrückte Nummer. Und das heißt ganz gewiss auch, dass du was ganz Besonderes für uns dabei hast, oder Fabian?
Du kennst mich. Ja, ich habe was Besonderes dabei. Ich habe wieder mal so einen Fall dabei, wo ja man so ein bisschen den Detektivhut aufziehen kann und so ein bisschen spekulieren kann. Ich habe einen der mysteriösesten Fälle, denke ich, dabei, den wir bisher so im Radiokontext gehört haben. So ein Fall, den ich immer auf der Liste hatte, der aber für eine reguläre Folge in voller Länge vielleicht ein bisschen dünn ist, was die Faktenlage angeht, aber aufgrund des NRW-Bezuges auf jeden Fall fürs Radio geeignet ist und uns vielleicht ein bisschen an Spekulieren bringt. Und weil ich weiß, dass du Cold Cases liebst, einfach genau das Richtige für dich.
Da bin ich gespannt. Aber ich weiß nicht, ob wir das dann in der Zeit hinbekommen, wenn es um einen Cold Case geht und wir auch noch spekulieren dürfen.
Ja, die Faktenlage ist relativ schnell erzählt. Also die Spekulation, die kann, denke ich mal, einiges an Zeit einnehmen. Ich entführe dich heute nach Aachen, beziehungsweise kleine Außenvororte von Aachen. Aachen-Sief heißt der Ort, an dem wir sind. Das ist so, ja, das gehört zu Aachen, aber es ist eigentlich so eine auf dem platten Land gelegene Ansammlung von kleinen Höfen, Bauernhöfen und so kleinen Häuschen. Also es ist so sehr, sehr, sehr ländlich geprägt, so im deutsch-belgischen Grenzgebiet. Und einer der Orte, die, wie soll ich sagen, wo die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg auch noch sehr, sehr präsent ist, denn direkt hinter dem Aachen-Sief in so einem Tal, da liefen Teile dieser deutschen Panzersperre des sogenannten Westwalls, womit man eine eventuelle Panzerinvasion abbremsen wollte. Da sind überall so betongene Panzerblöcke im freien Feld sichtbar. Es ist so eine ganz beeindruckende, aber auch irgendwie beklemmende Atmosphäre, wenn man sich das so anguckt.
Warst du schon mal da?
Ich habe das schon mal gesehen tatsächlich, allerdings durch puren Zufall. Also es hatte nichts jetzt damit zu tun. Das war einfach beim Durchqueren eben Richtung Belgien. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext das war, aber ich hatte mich gefragt, was das da damit auf sich hat und habe das dann eben ja herausgefunden, dass das eben so diese Panzersperren sind aus dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt ja da generell noch viele Überbleibsel, ne? an Stränden von Ost- und Nordsee findet man teilweise noch Befestigungsanlagen und in diesem deutsch-französischen Grenzgebiet, da gibt es irgendwie noch Reste von dieser Maginot-Linie, wo die Franzosen sich mit verteidigen wollten. Das ist irgendwie alles so ein bisschen natürlich von der Natur wieder zurückerobert und verschluckt und verfallen im Laufe der Zeit, aber diese Dinger, die stehen ja noch sehr präsent rum, die waren eben dafür gemacht, Panzerinvasionen zu stoppen, also es sind einfach so kleine Pyramiden aus Beton, die einfach so in den Feldern stehen. Das ist ein bisschen gespenstisch.
Ja, das Ganze hat natürlich so einen Lost-Place-Charme und gleichzeitig, wie du schon sagst, ist es gespenstisch. Das ist einfach eine düstere Vergangenheit unserer Geschichte. Und sowas dann live zu sehen, ist immer ziemlich bitter und gibt so einen morbiden Beigeschmack eigentlich. Ich bin früher relativ häufig mit dem Zug nach Aachen gefahren, beziehungsweise auch nach Belgien und bestimmt auch schon mal dran vorbeigekommen. Ich meine, so dass die letzten Streckenabschnitte sowieso alle ziemlich ländlich waren, also Aachen, Rote Erde und was da alles gibt.
Ja, In dieser Gegend jedenfalls ist die Hauptperson des heutigen Falles aufgewachsen, Michael Bonny. Im Jahr 2012, in dem wir uns befinden, ist er 41 Jahre alt. Der lebt mit seinen Eltern auf so einem alten Bauernhof. Also die betreiben noch so ein bisschen Nebenerwerbslandwirtschaft. Aber ja, das ist jetzt kein voll landwirtschaftlicher Betrieb mehr. Er lebt auf jeden Fall immer noch da. Er selbst, ja, geht, wie soll ich sagen, verschiedenen Tätigkeiten nach. Das ist nie so richtig geklärt worden. Der hat wohl so eine Art Hausmeister-Service angeboten, auch so Entrümpelungsdienste, also so handwerkliche Arbeiten jeder Art.
Also ist es so ein Selbstversorgerhof?
Ja, mehr oder weniger. Und eher, wie gesagt, so die Hauptperson, aber halt so eine Person, wo man dann nie so genau wusste, was macht er eigentlich oder wie verdient er eigentlich sein Geld. Aber wie gesagt, so Hausmeistertätigkeit, Entrümpelungstätigkeit, das waren so die häufigsten Antworten.
Okay.
Ob das alles ist, darüber werden wir eventuell noch spekulieren können. Am 3. März 2012, da fährt er in den Nachbarort zu seinem besten Kumpel, der hat Geburtstag und die beiden feiern, da wird auch ordentlich getrunken und so, ja, wie das halt so ist, klar, Geburtstag unter besten Freunden, ne? Aber gegen 4 Uhr nachts, da hat Michael Bonny offensichtlich genug gefeiert und setzt sich in sein Auto und will nach Hause fahren. Jetzt warnen wir natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer, don't drink and drive, ne? Aber wir wissen auch, dass das so auf dem Land durchaus gerne mal passiert, weil man dann irgendwelche Schleichwege kennt und dann eben doch noch nachts nach Hause fahren will und dann über irgendwelche, weiß ich nicht, landwirtschaftlichen Wege nach Hause fährt so und sich einredet, da wird schon nichts passieren, da wird mir schon niemand begegnen.
Ja, das macht es natürlich nicht besser.
Ne, natürlich nicht. Aber hat man alles schon miterlebt. Also er jedenfalls fährt diese 5 Kilometer nachts um 4 dann im deutlich alkoholisierten Zustand nach Hause und scheint auch relativ ohne Umschweife nach Hause gefahren zu sein.
Okay. Das weiß man, weil er auch zu Hause angekommen ist.
Das weiß man, weil zumindest sein Auto zu Hause angekommen ist. Während Michael Bonny also aufgebrochen ist und auf dem Weg nach Hause ist, fällt seinem Kumpel auf, bei dem er gefeiert hat, dass Michael Bonny seinen Haustürschlüssel bei ihm liegen gelassen hat. Also der ist losgefahren, alkoholisiert, hat aber den Haustürschlüssel vergessen und der Kumpel steigt direkt ins Auto und fährt ihm hinterher. Also keine Ahnung, warum er ihn nicht angerufen hat oder so. Der fährt hinterher und trifft also auch 10 Minuten später an dem Bauernhof von Michael Bonnys Eltern ein. Der blaue VW Golf von Michael Bonny, und das ist ganz klar, dass das sein Auto ist, der hat so ganz charakteristische Reparaturspuren an der Heckscheibe. Da sind so mit so silbernem Klebeband verschiedene Stellen geklebt. Also es ist auf jeden Fall dessen Auto. Das steht in der Einfahrt im Hof, vor dem Hof. Die Fahrertür ist offen, das Radio läuft, aber von Michael Bonny ist keine Spur zu sehen.
Um wie früh ist es dann, als der Freund eintrifft?
Ja, also es muss dann so 15:45, 20:45 gewesen sein. Also Michael Bonny ist um 4 Uhr gefahren, der braucht gute 10 Minuten. Der Freund hat unmittelbar danach gemerkt, dass der Schlüssel da liegt, ist dann auch gefahren.
Ja.
Also so 10 Minuten Fahrzeit, vielleicht 15:45, so um den Dreh.
Okay, also dann hat sich das ja ganz grob, ganz, ganz wenig nur überschnitten.
Genau, ja. Also Michael ist, weiß ich nicht, vielleicht 5, 6 Minuten vorher angekommen. Also wirklich so eine ganz, ganz überschaubare Zeit, ne? Ist aber jetzt schon nicht mehr zu sehen, laut Aussage des Freundes. Der Freund, ja, der ist natürlich jetzt erstmal irritiert, denn wie gesagt, das Auto ist offen. Der Schlüssel steckt auch noch im Auto. Das Radio läuft und die Tür ist offen, aber von dem Kumpel selber ist einfach nichts zu sehen.
Seltsame Kiste.
Er klingelt an der Haustür, da reagiert aber niemand. Und er hat jetzt auch nicht vor, da irgendwie Leute zu wecken. Also unterlässt er weiteres Klingeln. Er geht jetzt auch nicht so ums Haus und sucht oder so. Er legt den Fahrerschlüssel oder den Haustürschlüssel auf den Fahrersitz des offenen Autos und fährt wieder nach Hause.
Hältst du das für eine sinnvolle Maßnahme?
Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde in der Situation. Ich würde wohl mal ums Haus gehen, vielleicht auch mal nach dem Kumpel rufen, weil ich mir denken könnte, okay, der ist wenige Minuten vor mir angekommen. Der kann nicht weit sein. Wenn der nicht, der kann ja nicht ins Haus gekommen sein ohne Schlüssel. Vielleicht ist der irgendwie, weiß nicht, austreten oder übergibt sich gerade, weil er ja auch was getrunken hat und gerade nicht zu sehen ist. Ich würde wohl nach dem rufen. Ich würde den vielleicht auch suchen. Ich würde jetzt nicht die Leute wachklingeln, also die Eltern wachklingeln und da jetzt irgendwie vielleicht schlafende Hunde wecken oder sonst irgendwas. Und dann, wenn ich nach einiger Zeit niemanden finden würde, würde ich wahrscheinlich auch den Schlüssel ins Auto einfach legen und nach Hause fahren. Ja, klar, ich meine, was sollst du sonst machen?
Im Briefkasten damit.
Aber dann kommt er ja nicht mehr dran, weißt du, wenn er jetzt wirklich nur irgendwo gepinkelt hat, sich erbrochen hat, irgendwas und dann später wieder zurück zum Auto kommt, dann findet er den Schlüssel und kann rein ins Haus und in sein Bett. Wenn er im Briefkasten liegt, kommt er nicht mehr dran.
Ja, das wird der Gedanke gewesen sein, aber ich meine, keine Ahnung, ein offenes Auto, Schlüssel drin liegen lassen. Also erstmal ist ja auch schon mal auffällig, dass er offensichtlich zwei Schlüssel mit sich getragen hat. Einmal für die Haustür oder Wohnungstür, was auch immer, und einmal fürs Auto.
Hast du das an einem? Also ganz, ganz viele Leute, die ich kenne, wenn ich das jetzt mal so mir durch den Kopf gehen lasse, ich habe das nämlich im Vorfeld vor dieser Folge auch bedacht.
Ja.
Und ich würde einfach mal ganz grob sagen, 90% der Menschen, die ich kenne, haben ihren Autoschlüssel nicht an ihrem Haustürschlüsselbund.
Ach, tatsächlich. Ja, also ich finde es immer cooler. Das hat so so ein easy Lifestyle, so weniger ist mehr mäßig, wenn du wirklich nur einen Autoschlüssel in der Hosentasche hast und mehr nicht oder nur den Haustürschlüssel, ja. Aber tatsächlich aus Selbstschutz habe ich alles sozusagen zusammen, weil ich glaube, je mehr Dinge du hast, an die du denken musst, desto komplizierter ist es im Alltag, so ganz einfach.
Ja, verstehe ich, ist ein valider Punkt, aber wie gesagt, ich
Gegenargument könnte übrigens sein, dass man das Risiko so ein bisschen eher aufteilen sollte, um zu sagen, okay, wenn du deinen Schlüsselbund verlierst, dann hast du nicht alle gleichzeitig verloren. Also das, ja.
Auf jeden Fall. Das ganze
Spreaden sozusagen. Risikomanagement betreiben, sind wir schon fast bei der BWL.
Das, was für die Insta-Community, schreibt es in die Kommentare, Schlüssel getrennt oder gemeinsam tragen, und vor allem, was hättet ihr in diesem Fall gemacht? Hättet ihr den Schlüssel ins Auto gelegt oder hättet ihr den in den Briefkasten geschmissen? Hättet ihr länger gesucht? Also er sucht jedenfalls nicht jetzt irgendwie großartig nach seinem Freund. Kann natürlich auch daran liegen, dass da vielleicht noch irgendwie Gäste zu Hause waren und da er die nicht lange warten lassen wollte, das weiß ich jetzt nicht.
Ja, gut.
Am nächsten Morgen, entschuldige, du wolltest was sagen, ich wollte...
Ja, ich bin so mittelmäßig zufrieden. Ich weiß gar nicht, ob ich selbst gesucht hätte. Also ich wäre aber auch nicht direkt abgehauen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass da eine Person ist, die sich möglicherweise übergibt oder wie auch immer, ja, kurz ins Gebüsch verschwunden ist, um dann jetzt gleich wiederzukommen. Und diese Person liegt dann, sieht auf einmal den Schlüssel dort liegen. Ja, und das könnte natürlich auch irgendwie ein Filmriss am Ende sein, so nach dem Motto, vielleicht hat die Person ja vorher den Schlüssel noch gesucht und auf einmal liegt er dann doch da, so, weißt du? Also das löst ja vielleicht auch was aus. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher.
Ja, das ist so, Eventualitäten immer alles zu bedenken. Man kann halt nicht alle Eventualitäten immer ausschließen. Das halte ich für sehr, sehr schwierig dann auch in so einer Situation. Ich wäre vielleicht auch länger geblieben und hätte noch mal ein bisschen geguckt, aber letzten Endes kann man sich da nicht so reinversetzen. Ne?
Naja.
Am nächsten Morgen jedenfalls entdeckt dann die Mutter von Michael Bonny das verlassene Auto, was immer noch genauso auf dem Hof steht. Also die Fahrertür ist offen, der Haustürschlüssel liegt auf dem Fahrersitz. Nur von ihrem Sohn da fehlt jede Spur. Die Polizei wird gerufen, aber erstmal geht natürlich einige Zeit ins Land, denn erstmal gucken, ob der nicht doch noch irgendwo auftaucht nach so einer Partynacht. Erwachsener Mann, 41 Jahre, ne, das ist jetzt, wie gesagt, Aufenthaltsbestimmungsrecht liegt voll und ganz bei ihm. Aber da jetzt die Situation doch so aussieht, dass der vielleicht jetzt nicht ganz selbst, wie soll ich sagen, selbst geplant irgendwo hingegangen ist, sondern vielleicht irgendwas passiert sein könnte, werden dann doch also erste Suchen unternommen. Also das Szenario lässt es ja durchaus zu, sich zu überlegen, dass da vielleicht was passiert sein könnte. Ne? Das ist nicht verschlossene Auto, er ist verschwunden und so weiter. Er ist alkoholisiert gewesen. Er ist allerdings auch so ein Typ, der schon mal verschwindet. Der war wohl auch schon mal längere Zeit im Ausland für ja so wochenweise, ohne irgendwie Bescheid zu sagen. Also durchaus jetzt auch jemand, der ab und zu mal so den Abstand von der Familie und von den Freunden sucht oder einfach mal so ein bisschen das Abenteuer sucht und nicht unbedingt jedem Bescheid sagt. Also Grund zur Sorge jetzt vielleicht nicht unbedingt so extrem gegeben, aber dieses offene Auto, die laufende Musik, das spricht ja schon dafür, dass jetzt irgendwas Abruptes passiert ist.
Achso, das habe ich vergessen zu fragen. Der Autoschlüssel steckte dementsprechend, wenn die Musik lief. Ne?
Hatte ich erwähnt, aber wahrscheinlich ist das untergegangen.
Ja, ist auch irgendwie logisch. Ne? Kurz noch zum Rahmen. Das hast du vielleicht auch erwähnt und es ist an mir vorbeigegangen. Er lebte dort mit seiner Familie, mit seinen Eltern.
Genau, ja.
Das heißt, er war 41-jähriger Junggeselle.
Genau, weißt ja. Also keine, Keine Partnerin, keine Kinder, er lebt da mit seinen Eltern, genau.
Und auch nicht irgendwie geschieden oder sowas, also irgendwas sozusagen an Vorgeschichte, was für diesen Fall relevant sein könnte.
Zumindest nichts, was irgendwie der Berichterstattung zu entnehmen gewesen wäre.
Okay.
Ja. Ich denke, wenn es eine, schon mal, weiß ich nicht, eine Ex-Frau gegeben hätte, also irgendwie die geschiedene erste Ehe oder so, das wäre wahrscheinlich erwähnt worden, also können wir davon ausgehen, dass das so nicht vorgekommen ist. Die Familie jedenfalls, die ruft jetzt irgendwie auch Freunde und Bekannte zusammen und man durchsucht so das Gehöft nach ihm, das Grundstück und irgendwie, ja, Scheune, was auch immer, Dachboden. Und tatsächlich auf dem Dachboden, da findet man Briefumschläge. Die sind in einem Versteck untergebracht. Und in der Handschrift von Michael Bonny sind auf diesen Briefumschlägen so verschiedene Zahlenreihen, wie so Codes notiert, die sich keiner erklären und keiner entziffern kann.
Jetzt wird's unheimlich.
In diesen Briefumschlägen befindet sich Bargeld, insgesamt 14.700 Euro. Und keiner weiß, woher dieses Geld kommt. Wie gesagt, er hat jetzt nicht unbedingt so den geregelsten Broterwerb. Keiner weiß auch so richtig, was hat er gemacht, was hat er nicht gemacht, ne? Hat er jetzt irgendwie so Entrümpelungsdienste angeboten, Hausmeisterdienste, was auch immer. Auf jeden Fall 14.700 Euro, die müssen auch erstmal zurückgelegt werden. Das ist jetzt nicht so, dass das Kleingeld ist, ne?
Nee, das dauert eine Weile, auf jeden Fall.
Und eben, wie gesagt, ordentlich verpackt auf mehrere Briefumschläge und die Briefumschläge eben mit diesen codeähnlichen Zahlenreihen versehen, die sich keiner erklären kann, die leider auch nicht öffentlich gemacht wurden. Sonst könnten wir jetzt versuchen, die zu knacken oder Assoziationen zu finden, aber die sind leider nicht zugänglich.
Na, schade. Ich habe schon gehofft, dass wir wieder hier so ein paar so Codes wirklich bekommen, die wir irgendwie entschlüsseln dürfen.
Nee, leider nicht. Das wäre königlich. Aber jetzt kann man so ein bisschen so schon mal im Hinterkopf behalten, wie kommt solches Bargeld zustande? Also ich verrate jetzt sicherlich nicht zu viel, wenn ich sage, dass im Verschwindefall Michael Bonny auch immer wieder die Diskussion aufkommt, ob der nicht eventuell irgendwie mit Drogen gehandelt hat oder so. Nahe da, wie gesagt, belgische Grenze, Holland ist nicht weit, ob er da vielleicht irgendwie einen Kurier gegeben hat oder irgendwas gemacht hat, weil das hat man natürlich immer in Fällen, wo dann Leute verschwinden oder wo Leuten was zustößt, wo man dann auf größere Summen Bargeld stammt und keiner sich so richtig erklären kann, wo die herkommen, dann liegt der Drogenhandel halt immer recht nah. Diese kryptischen Zahlenreihen, die lassen vielleicht noch andere Schlüsse zu, vielleicht, weiß ich nicht, wurde da auf irgendwas gewettet oder was oder irgendwer wurde erpresst oder so, das sind einfach irgendwelche, weiß ich nicht, Daten, die da notiert wurden, wann welche Zahlung fällig ist. Aber das ist, wie gesagt, alles reine Spekulation.
Und was das für Zahlen waren, weißt du jetzt auch nicht, oder?
Ich habe keine Ahnung.
Also auch nicht, wie lang diese Codes waren, 12 Zeichen, 24 Zeichen?
Also es wird einfach nur immer von kryptischen Zahlenreihen und codeähnlichen Notizen gesprochen.
Ja, interessanter Fakt auf jeden Fall. Also erstmal zur Höhe der Summe würde ich jetzt erstmal sagen, kann das natürlich auch Schwarzgeld sein. Das ergibt für mich total Sinn, wenn er mal hier mal dort gearbeitet hat, gerade irgendwie Entrümpelungsdienste. Da fließt auch schon mal was so nebenbei, kann ich mir vorstellen. Dann ist natürlich diese Höhe der Summe extrem. Die verdient man nicht so eben durch ein Wochenende. Das müsste sich wirklich angehäuft haben über einen längeren Zeitraum. Und gleichwohl fragt man sich natürlich, warum sind jetzt diese Beträge in Briefumschlägen auf diesem Dachboden in dieser Hütte? Also warum hat er die nicht irgendwie ordentlich in der Spardose so, ne? Warum dieses Versteckspiel dahinter? Dann hast du es angesprochen, kryptische Zeichen. Da denke ich natürlich an Kryptologie gleichzeitig. Also da geht es natürlich auch um gewisse Codes, die irgendwie auch mit gewissen Beträgen in Verbindung stehen können. Für mich jetzt irgendwie eine mögliche Verbindung, aber nicht wirklich, dass es einer gewissen Logik entsprechen würde.
Also du hast natürlich recht, ne? Es könnte durchaus Schwarzgeld sein, auch so Entrümpelungstätigkeiten, alle Tätigkeiten, wo ja vorrangig mit Bargeld bezahlt wird, bieten natürlich mannigfaltige Möglichkeiten für Schwarzgeldanhäufung. Ob das jetzt, weiß nicht, Gastronomie ist oder eben sowas in der Richtung. Es kann ja sein, dass diese Zahlen auf den Umschlägen einfach nur für ihn persönlich in so einem System, das für ihn persönlich schlüssig war, Aufschluss darüber gegeben haben, wo dieses wo der jeweilige Betrag hergekommen ist, ne? Dass er das einfach für sich selber nachhalten konnte.
Genau. So stelle ich mir das ein bisschen vor. Und daher die Brücke zur Kryptologie im Prinzip, dass er dann die einzelnen Beträge abgepackt hat, die er dann irgendwie mit diesen Codes versehen hat, die für ihn irgendeine Referenz darstellten, wie diese Einnahmen zustande gekommen sind. Ist ein bisschen kompliziert, genau. Aber das wäre für mich irgendwie nachvollziehbar.
Ganz genau, also quasi so ein eigenes Buchhaltungssystem.
Genau, das kein Mensch checkt.
Hauptsache er checkt's.
Ja.
Ja, wie gesagt, also das ist halt alles Spekulation. Die Herkunft dieses Geldes ist nicht ermittelbar. Er wäre, glaube ich, von seinem Wesen, wie er geschildert wurde, auch ein ganz guter Schmuggler. Er wird da als so ein Typ geschildert, der ja so eher ein ruhiger und verschlossener Typ war. Also das würde wahrscheinlich passen zu solchen Tätigkeiten. Jemand, der jetzt nicht irgendwie rumlabert und irgendwie den, weiß ich nicht, Stories erzählt und irgendwie den Mittelpunkt sucht, sondern jemand, der so für sich ist und irgendwie eher unauffällig und zurückhaltend durchs Leben geht, ne? Aber wie gesagt, das ist halt Spekulation. Ich glaube, dass diese Spekulation gerade in dem Fall auch sehr viele eben mit dieser Landesgrenzennähe Belgien-Holland zu tun hat, wo eben Drogenbezugspunkte dann sind und von wo eben oft dann auch was nach Deutschland geschmuggelt wurde, gerade auch so zu den Zeiten.
Ja, klar. Ja gut, und jetzt verbindet man dieses Verschwinden natürlich automatisch damit, nehme ich jetzt mal an, oder?
Wahrscheinlich, ja. Also in vielen Kreisen auf jeden Fall. Er ist dann, wie gesagt, vermisst gemeldet. Die Familie hat so ihr Bestes getan, so im familiären Nahbereich zu suchen. Man hat ihn nicht gefunden, man hat nur dieses Geld gefunden. Und jetzt drücken Polizei und Feuerwehr mit einem Großaufgebot an und durchsuchen den Bauernhof erneut und auch die Umgebung. Also es ist halt so plattes Land, ne? Da gibt es dann auch so, da gibt es so Landstraßen, da gibt es Bäche. Also jetzt nicht so halbe Flüsse, sondern wirklich so kleine, diese kleine Bäche, die so die Landschaft durchziehen, so wo du aber so beim Spazierengehen so mit so einem großen Schritt drüber gehen kannst. Also nur so kleine Bachläufe halt, ne?
Ja.
Die werden überprüft, es werden Güllegruben ausgepumpt, um sicherzustellen, dass er nicht irgendwie in dieser Nacht betrunken in irgendeine Güllegrube gefallen und dann da ertrunken ist, was natürlich auch der ätzendst anzunehmende Tod ist, den man sich so vorstellen kann. Es werden Sickergruben überprüft. Das ist so, ich weiß nicht, ob du das kennst, manche Häuser, die erst spät oder teilweise gar nicht an das Kanalisationssystem angeschlossen sind, die haben noch so Sickergruben hinterm Haus, wo dann ja der Unrat und die Abfälle reingeflossen sind. Und die sind dann früher in so bestimmten Abständen entleert worden. Kennst du das gar nicht?
Also irgendwo dämmert da was, aber es ist war, also weiß ich nicht, wenn ich das mal gesehen habe oder mal davon gehört habe, dann liegt das echt eine Weile zurück. Ich musste an solche anderen, wie soll man sagen, das sind auch solche kleinen, so kleine Flussläufe, Bachläufe oder sowas im Ausland denken, die quasi eben an den Wegen immer entlang führen, die auch immer, auf denen immer so ganz viel Moos wächst und so. Ich weiß aber auch nicht, wie die genau bezeichnet sind. Da hatte ich jetzt, das war meine erste Verbindung, aber weiß nicht, ob das irgendwie zusammenhängt.
Ja, wahrscheinlich habe ich das auch nur einfach so im Kopf oder weiß das, weil das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, war ja so ein super altes Fachwerkhaus. Wir hatten sowas tatsächlich noch. Ich kann mich noch erinnern, dass wir auch ans Kanalisationsnetz erst angeschlossen worden sind, als ich vielleicht im Kindergarten war oder so. Bis dahin gab es halt diese Sickergrube, die dann auch immer so extern geleert wurde. Ja.
Verrückt.
Aber auch diese werden überprüft in so diesen ganzen Bauernhöfen und naja, man findet ihn nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Diese Suchmaßnahmen, die sind alle vollkommen ohne jegliches Ergebnis. Man geht dann dazu über, Steinbrüche in der Gegend zu durchsuchen. Die sind stillgelegt zum größten Teil und sind dann so vollgelaufen. Haben wir bei mir in der Heimat zum Beispiel auch im Wald. Das war so ein ganz beliebter See, wo man sich dann so heimlich zum Schwimmen getroffen hat, weil dann alter Steinbruch, einfach Basalt wurde da abgebaut und ist dann einfach nach der Stilllegung komplett vollgelaufen mit Wasser und war dann halt ein ziemlich cooler See. Aber aufgrund dieser ehemaligen Steinbruch-Thematik natürlich gefährlich, weil du halt nie wusstest, okay, gibt's da noch irgendwelche, weiß nicht, verrutscht da vielleicht noch irgendwas, gibt's da noch irgendwelche Steinverrutschungen unter Wasser und löst vielleicht Strömungen aus und du wirst dann als Schwimmer vielleicht irgendwie irgendwo reingezogen oder irgendwo so. Ne?
Oder sowas, ja.
Genau, ja. So, das war dann immer hoch verboten, da zu schwimmen, aber löst natürlich, zieht natürlich dann trotzdem an im Sommer, ne?
Guck mal hier, Fabian, der alte Landjunge hier, direkt schon der zweite versteckte Aufruf. Also da kann ich auch nur an dieser Stelle wieder sagen, ne, macht das nicht, was der Fabian hier durch die Blume versucht hat, euch nahezulegen. Macht das bitte nicht.
Wie auch immer, es werden auch diese Steinbrüche überprüft, es werden irgendwelche höher gelegenen Punkte überprüft, ob er da irgendwie runtergefallen ist, irgendwas passiert ist. Er ist einfach vom Erdboden verschluckt, er wird nicht gefunden.
Weißt du, was mich so ein bisschen stört?
Erzähl mal.
Dass die Suche jetzt erstmal das umliegende Umland sozusagen irgendwie betrifft und weniger das Auto unter die Lupe genommen wird.
Inwieweit das Auto unter die Lupe genommen wird, kann ich nicht sagen. Also auch da wieder, ich halte mich an die verfügbare Berichterstattung. Was da vielleicht darüber hinaus passiert ist, das kann ich leider nicht sagen. Aber das spielte da zumindest keine Rolle, dass das Auto da irgendwie groß untersucht worden ist, ja.
Denn es ist doch so, er kommt nach Hause und würde ja im Normalfall das Auto ausmachen, reingehen. So, wenn er das Auto vor der Haustür laufen lässt, um das Radio anzulassen, dann ist das eigentlich für mich ein Zeichen dafür, dass der nochmal ausgestiegen ist und auch nur kurz aussteigen wollte, sonst würde es das ja nicht machen. Ist ja irgendwie klar. So.
Ja, also genau, also eigentlich.
Also gut, so der Motor lief vielleicht nicht, aber ja, aber weißt du, der Schlüssel war drin, also
ja.
Ne, du hast zumindest das Radio laufen lassen, weiterlief. Das ist nichts, was man machen würde, eigentlich. Und dann so kurz vor der Haustür, doppelt seltsam. Das schreit für mich eigentlich danach, dass er irgendwie da rausgezerrt wurde.
Deswegen hätte ich als Freund, der nachgekommen ist mit dem Schlüssel, wahrscheinlich gedacht, dass er ja sich übergeben oder austreten musste, eben, weißt du, lässt das Radio laufen, lässt den Schlüssel stecken, weil er eben eilig und ausgestiegen ist, ne? Aber ja, er ist halt einfach nicht mehr aufgetaucht. Und du hast natürlich recht, das könnte auch auf so ein rausgezogen werden hinauslaufen. Und das ist vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich. Behalt das mal im Hinterkopf.
Ja, ich muss auch noch ganz kurz dazu sagen, jetzt sind wir natürlich in so einem Dorfszenario, wo man eher auch mal die Türen auflassen kann, wo nichts passiert und so. Dann hat er sich möglicherweise auch nichts dabei gedacht, wenn er einen Schlüssel mal kurz stecken ließ, um auszutreten. Auch denkbar.
Zumal der Hof von den Eltern auch abseits ist. Also da gibt es keine direkten Nachbarn oder so. Das ist jetzt ist wirklich so, dass da jetzt rundherum erstmal auch nichts ist.
Mhm.
Die Polizei ist auf jeden Fall in der totalen Sackgasse, die Suchmaßnahmen sind in der totalen Sackgasse. Auch die Polizei kann sich die Herkunft dieses Geldes nicht erklären. Und das Ganze steckt, wie gesagt, in einer totalen Sackgasse. Es gibt einfach nur offene Fragen, es gibt keinerlei Antworten. Und Michael Bonny bleibt verschwunden bis zum 7. Januar 2013. Da hat es in dieser Gegend in Aachen-Sief extrem stark geregnet. Und ein kleiner Bach, der ist mit so aller möglichen Treibgut verunreinigt, also Äste, Laub, alles mögliche, ist in so einen kleinen Bachlauf geraten. Wie gesagt, das ist so ein Ding, wo du einfach so drüber hüpfen kannst, wenn du spazieren gehst, kein großer Bach. Das ist der sogenannte Itterbach und der schlängelt sich eben an diesem Westwall entlang, an diesen ehemaligen Panzersperren. Da ist der ansässige Landwirt, der will diesen Itterbach reinigen von diesen Ästen, Laub und so weiter und so weiter, damit der nicht irgendwie übers Ufer tritt und nicht da irgendwie alles rundherum aufweicht, damit er besser ablaufen kann, damit das Regenwasser besser ablaufen kann. Und während er so Äste und allen möglichen Scheiß da rauszieht, zieht er irgendwas anderes raus, was er erst auch so achtlos wegwerfen will. Und dann guckt er sich das genauer an und es ist ein Bein, das er da in der Hand hat, ein Oberschenkelknochen. Und dann guckt er weiter und findet einen halb verwesten Torso und auch einen Kopf. Es stellt sich raus, das ist Michael Bonny. Es stellt sich heraus, der wurde in irgend so ein Regenrohr, was unter so einer Landstraße war, geschoben. Also seine Leiche.
Geschoben.
Und jetzt, und durch diese starken Regenfälle ist er dann einfach in diesen Bach gespült worden. Also halb verwest im Laufe dieser 10 Monate, die er eben verschwunden war. Und ist jetzt in diesen Bach gespült worden. 500 Meter vom elterlichen Hof entfernt. Also da kann man dann auch ein bisschen dran ablesen, wie gründlich diese Suche war. Also so ein Regenrohr hätte man sich eventuell mal angucken können, wenn man schon irgendwelche Jauchegruben auspumpt.
Ja, das denke ich mir aber auch. Es sei denn, es gab da so viele Rohre, Kanäle, Bäche und weiß ich nicht was, dass es einfach unmöglich gewesen wäre, alles zu durchforsten.
Weiß ich nicht. Man hat ja auch Bäche sich angeguckt, man hat irgendwelche Scheunen überprüft, wie gesagt, Güllegruben abgepumpt und so weiter. Ich denke so, diese Überschwemmungsrohre sich anzugucken, das wäre möglich gewesen, aber ich weiß es nicht. Das ist jedenfalls nicht passiert.
Also an irgendeiner Stelle müssen sie ja auch irgendwie, keine Ahnung, sparsam mit ihren Kapazitäten umgehen und dann kann ich mir einfach auch vorstellen, dass sie das eine oder das andere ausschließen müssen, damit sie ihre Zeit anders investieren können, weißt du? Die haben ja auch nicht irgendwie Ewigkeiten Zeit, dort alles zu durchsuchen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall scheinbar so, dass die Leiche eben durch diese lange Liegezeit dann eben zunehmend skelettiert wurde. Also immer weniger Leiche da war quasi.
Mhm.
Und dann einfach dieser starke Regenfall dann in diesem Zustand ausgereicht hat, um die eben rauszuspülen, ans Tageslicht zu bringen und dann damit eben auch Klarheit über sein Schicksal zu bringen, dass er offensichtlich gestorben ist. Und die Obduktion kann sogar noch eine Todesursache zutage fördern, auch nach diesen 10 Monaten und auch nach dieser teilweise Skelettierung kann ermittelt werden, dass er offensichtlich erstochen wurde. Man kann nicht mehr genau sagen, was für ein Messer verwendet wurde. Also ist jetzt dafür reicht jetzt der Zustand der Leiche ist dafür zu schlecht, um jetzt zu sagen, okay, es war, weiß ich nicht, eine ganz, ganz feine Klinge oder es war das und das, es sah so und so aus, aber man kann eine Messereinwirkung von außen eben als Todesursache festmachen.
Okay.
Ja, und da sind wir dann natürlich auch wieder vielleicht bei deiner Theorie, ne? Also man weiß halt nicht, was passiert ist, aber es kann durchaus sein, dass er da an diesem Abend, am Abend des Verschwindens irgendwie angekommen ist, jemand schon auf ihn gewartet hat, ihn aus dem Auto rausgezogen hat und ihn dann, ja, weiß ich nicht, vielleicht in irgendeiner Absicht vom Auto weggebracht hat, weil der irgendwas von ihm wollte, vielleicht Informationen über dieses Geld, vielleicht gab es wirklich irgendwelche Schmuggeltätigkeiten oder irgendwelche Streitigkeiten, ne? Und es wurde zugestochen und der Tote dann eben versteckt 500 Meter weit vom heimatlichen Hof, ist jetzt auch nicht so weit, denn das kann man bewältigen in so einer Nacht. Da muss ich allerdings sagen, hätte der Täter natürlich unglaublich viel Glück haben müssen. Also erstmal, dass er dann nachts auf ihn wartet und er den auch dann nachts vorfindet. Er hätte ja nicht wissen können, wann der von dieser Party kommt. Und dieses Zeitfenster zwischen der Ankunft von Michael Bonny am Hof und der Ankunft des Kumpels mit dem Haustürschlüssel, das war ja nun wirklich ein sehr, sehr geringes Zeitfenster, ne? Also diese Zugriffssituation, ihn rausziehen, ihn angreifen, die hätte nur ein paar Minuten dauern dürfen.
Ja. Also ich habe jetzt verschiedene Gedanken im Kopf und einige Fragen, die kursieren. Ein zentraler Punkt für mich ist eigentlich, dass ich glaube, dass der Täter ortskundig gewesen sein muss.
Muss er wahrscheinlich,
ja. Denn du weißt ja, wenn das Licht einmal ausgeschaltet ist und wir haben Nachthimmel und gerade so am Lande hat man vielleicht auch nicht überall noch irgendwelche Straßenlaternen, da ist es wirklich stockduster, du findest nichts. Manchmal ist selbst ein vertrautes Umfeld nicht wiederzuerkennen und die Orientierung total schwierig. Sodass ich glaube, es muss wirklich jemand sein, der sich ganz genau dort auskannte und genau wusste, wo er dann die Leiche auch platzieren könnte. Das ist ein Gedanke, den ich habe. Dann sind wir bei diesem Moment des Türöffnens. Ja, diese Situation, ich lasse den Schlüssel drin, mach den Motor vielleicht aus, lass ihn aber stecken und guck mal, was da ist. Das schreit für mich nach so einer inszenierten Geschichte, nach dem Motto, jemand steht am Rand und fragt um Hilfe, mein Motor geht gerade nicht. Oder sowas.
Aber,
also irgendwie.
Aber im Hof der Eltern, ne? Also
ja, okay, dann sind wir, also dann vielleicht nicht so ein Szenario mit einem Auto und einem nicht laufenden Motor, sondern vielleicht mit einer bekannten Person, wo er sich dann auch vielleicht fragen würde, hey, okay, Moment mal, was machst du jetzt hier? So, dann hat er sich möglicherweise auch leise verhalten, weil er nicht wollte, dass die Eltern wach werden oder so. So, das ist der zweite Gedanke, also ortskundig, plus halt, dass es irgendwie so ein Setup ist. Und der dritte Punkt ist eigentlich, was ist denn mit dem Kumpel los? Warum, also gerät der nicht in Verdacht? Ich meine, wir haben ja eigentlich nur seine Aussage.
Das ist die große Frage, die ich mir immer stelle. Also weil nämlich in meiner Welt, die offizielle Lesart ist ja quasi so, Michael Bonny fährt von diesem Geburtstag nach Hause. Der kommt zu Hause an, sagen wir mal 4:10. Und um diese Zeit direkt 4:10 passiert irgendwas. Entweder der große Unbekannte wartet auf ihn oder jemand, mit dem er irgendwelche dubiosen Geschäfte macht, wartet auf ihn. Aber diese Person soll da auf jeden Fall nachts 4 am Hof der Eltern auf ihn warten, wo gar nicht absehbar ist, wann kommt der überhaupt? Kommt der überhaupt in dieser Nacht noch nach Hause? Da hätte es doch vielleicht bessere Möglichkeiten gegeben, den abzupassen. Wenige Minuten später kommt der Freund, der den Schlüssel bringt, 5-6 Minuten später, und es sind keine Menschen mehr vor Ort, es gibt keine Anzeichen auf irgendeine gewalttätige Auseinandersetzung.
Er hört auch nichts, das kommt ja noch hinzu, ne? Also das muss alles schon fertig sein sozusagen.
Genau, und das fällt mir so schwer zu glauben, dass ich mich immer frage, ist vielleicht diese, ich bringe den Schlüssel hinterher Geschichte einfach nur Bullshit und die sind irgendwie im Streit auseinandergegangen, Michael Bonny ist gefahren, der Typ ist hinterher gefahren, dieser Schlüssel wurde gar nicht vergessen, der ist kurz nach dem am Hof angekommen, hat den quasi gestellt, es gab eine Auseinandersetzung, worüber auch immer und das war dann die Person, die ihn umgebracht hat. Also ich halte einfach in dieser Konstellation mitten in der Nacht das für so unwahrscheinlich, dass da noch eine dritte Person irgendwie involviert war in dieser speziellen Konstellation, dass ich immer wieder auch bei diesem Freund lande, ne? Inwieweit der irgendwie eine Rolle gespielt hat bei den Ermittlungen, weiß ich nicht. Natürlich wird man sich auch den vorgenommen haben.
Klar.
Aber es gibt halt auch keine konkreten Verdächtigen oder so. Man kann halt, also es ist ein Cold Case, man weiß nicht, wer es gewesen ist. Es gibt jetzt auch keine Leute, die sich irgendwie verdächtig gemacht haben. Aber diese spezielle Konstellation lässt mich doch immer wieder bei diesem Kumpel landen. Das muss ich schon zugeben.
Wie war das nochmal mit dem Kumpel? Ist der zurück zur Party gefahren?
So, jetzt ist nämlich der Punkt. Man weiß halt nicht, oder es ist auch öffentlich nicht bekannt, war das jetzt eine große Party? Also waren zu dem Zeitpunkt da noch mehrere Leute, so dass der dann irgendwie zurückgefahren ist, weil da noch Leute waren und der die nicht warten lassen wollte. Man weiß halt nur, der hat irgendwie offensichtlich seiner Aussage nach im Auto nach seinem Freund geguckt, weil der war nicht da, hat am Haus geklingelt, hat keiner aufgemacht, hat kurz gewartet, hat dann den Schlüssel im Auto abgelegt und ist gefahren. So. Und das ist mir irgendwie alles immer so, dass ich stoße mich da dran, ne? Also ich will jetzt gar nicht irgendwie sagen, dass das zwangsläufig der Täter ist, weil eben so viele Informationen nicht vorhanden sind über diesen Fall. Ne? Man weiß nicht, gab es da vielleicht eine, keine Ahnung, hatte der vielleicht eine Liebschaft, eine Affäre, wo vielleicht ein eifersüchtiger Partner eine Rolle spielen könnte, so der da nachts auf den wartet. Gab es vielleicht irgendwelche Streitigkeiten in der Familie, vielleicht um irgendwas so. Wo kommt dieses Geld her? Gab es da Konflikte? Aber in dem, was wir kennen, in dieser Faktenlage, über die wir sprechen können, scheint mir einfach das Szenario so unwahrscheinlich, dass dieser Freund hinterherfährt, kurz danach ankommt und in dieser kurzen Zeit einfach jemand Drittes den quasi entführt und umgebracht haben soll. Weißt du, was ich meine? Das ist
Ja,
so.
klar. Ja, das sehe ich ähnlich. Und es hätte ja sein können, dass er wieder zurück zu dieser Party gefahren ist und dann sein Alibi bekommen hat. Das, weil irgendwelche Leute dann vielleicht auch festgestellt haben, dass er um, lass mich mal sagen, keine Ahnung, 4:40, 4:30 wieder da war. Und ausgehend von so einer Annahme und so einem Zeitfenster von, du sagtest eben, man fährt so 10 Minuten dahin, ja, dann würde das alles passieren. Sagen wir mal, er wäre wirklich in 30 Minuten wieder zurück gewesen, wäre das schon ein Mordstempo gewesen für so eine ganze Aktion. So, wäre er der Täter, ne? Das, was wir ja nicht wissen. So, das ist halt so eine Sache, wenn man jetzt gar nicht weiß, was er am nächsten Tag gemacht hat oder was er kurz danach gemacht hat, dann ist es natürlich, sieht das nicht gut für ihn aus, ne?
Also es gibt auch immer wieder, oder es gab auch Quellen, wo einfach das so klang, als ob nur die beiden zusammen den Geburtstag gefeiert hätten. Also keine Party, sondern nur die zwei.
Ah, okay.
Dann wäre das natürlich ohne weiteres möglich, ne? Also dann gibt es ja keinen Zeugen für
Hat er
irgendwas.
kein Alibi, genau.
Aber ob das jetzt den Tatsachen entspricht, das kann ich eben nicht mit Gewissheit sagen.
Ja, weiß man denn irgendwas darüber, was die beiden so gemacht haben? Also waren die jetzt irgendwie, haben die viel Zeit miteinander verbracht? War das nur irgendwie ein entfernter Kumpel?
Nö, das waren wohl beste Freunde. Also die haben, ja, beste Freunde halt. Was soll man sagen? Schon auch irgendwie seit langer Zeit und viel Zeit miteinander verbracht und eben auch so, dass die sich halt nahestehen. Aber das heißt ja nun auch nichts. Wir hatten ja. Ich weiß gar nicht, in welchem Kontext, ich glaube, das war bei einer Live-Veranstaltung, hatten wir auch diesen Fall von diesen zwei Jungs, die immer rumgefahren sind und so Scheunen geknackt haben, um zu gucken, ob da irgendwas drin war, wo dann auch der eine den anderen ja quasi erschlagen und erstochen hat, aus total banalen Gründen, halt einfach weil der andere ein bisschen besser bei den Mädels ankam. Ne?
Ja.
Also beste Freunde sein heißt ja nicht, dass es nicht auch irgendwelche Reibungspunkte gibt oder irgendwelche Konkurrenzsituationen oder eben ja vielleicht auch Geschäfte, die man gemeinsam macht, die irgendwie Streitpotenzial bergen.
Ja. Also das wäre halt die Frage gewesen. Mir ging es ja weniger um die Freundschaft als um die Frage, ob sie vielleicht möglicherweise dieses Entrümpelungsding gemeinsam gemacht haben oder sozusagen als Duo irgendwo selbstständig aufgetreten sein könnten.
Ja, das ist halt die Frage, ne? Da man ja noch nicht mal bei Michael Bonny selber so zweifelsfrei ermitteln konnte, was genau der überhaupt gemacht hat und immer wieder nur so vage kam, ja, Entrümpelungen und Hausmeisterdienste. Also, das scheint irgendwie alles so ein bisschen so
Ja, so Import-Export-mäßig, ne? Es schreit nach Illegalität so.
auf so einer nicht so ganz offiziellen Ebene gelaufen zu sein, weißt du?
Ja.
Daher würde mich persönlich auch die Anwesenheit von Schwarzgeld nicht wundern, weil das auf jeden Fall jetzt nicht so gewesen ist, dass der offiziell irgendwie was angemeldet hatte. So, ne?
Ja, klar.
Ja, also, wie ich schon sagte, sicherlich einer unserer mysteriöseren Fälle. aber eben auch wieder mit dieser unbefriedigenden Beinote, dass es einfach super wenig da auch an Spekulationsmöglichkeiten gibt. Wir haben im Prinzip nur diese Schilderung der Nacht, die auf diesem besten Kumpel aufbaut. Wir haben die Leiche 10 Monate später, die auf eben einen Mord hindeutet, ne? Also das wird kein Unfall gewesen sein, nachts um 4, das wird auch kein großer unbekannter Straßenräuber gewesen sein, nachts um 4, der da irgendwie was machen wollte oder so. Das ist alles zu abstrus. Das wird schon ein gezielter Angriff auf Michael Bonny gewesen sein. Und dann bleiben halt eben nur die Fragen, warum? Was könnte das Motiv gewesen sein?
Kohle halt, ne? So, das ist, also ich glaube, es war wirklich entweder so ein Geldding, ja, dann könnte es der Freund gewesen sein oder irgendjemand anders, vielleicht durch irgendwelche Drogengeschäfte, wobei mir das so ein bisschen zu plump ist, ehrlich gesagt. Ja, das ist ja, es kommt so aus dem Nichts, nur weil er irgendwie da bei Aachen wohnt, heißt das ja auch nicht, dass er jetzt irgendwas mit Drogen zu tun haben muss. Das wäre ja so, dann könnte ja alle Leute vor Ort irgendwie unter Generalverdacht stellen. Ist also, ja. Und ansonsten der große Unbekannte, das kann ich mir schon noch vorstellen, ne? Dass da jetzt irgendeiner so vom Dorf war, warum auch immer.
Der da so auf dem platten Land irgendwie durch die Gegend streicht und dann zufällig nachts um 4 jemanden ersticht, das finde ich, also das
nicht ist ja schon zufällig, in Großstädten. Nicht zufällig, nee, sondern irgendeiner von dort so. Aus der Community, was auch immer, ne? Und
okay, dass der irgendwie so ein privates Hühnchen zu rupfen hatte, was wir nicht einschätzen können, meinst du?
Ja.
Das ist natürlich möglich. Ich meinte jetzt mit großer Unbekannter, meinte ich jetzt jemand, der keinen Bezug zu ihm hatte. Also jemand, der wirklich so, der ihn dann als Zufallsopfer quasi getötet. Daran glaube ich auf gar keinen Fall. Also irgendein persönlicher Bezug zu ihm muss geherrscht haben. Sonst ist mir das alles zu seltsam.
Ja, das denke ich auch. Und wie gesagt, ortskundig muss er gewesen sein. Sonst hätte er halt dieses, nicht in so einer Kürze so ein Versteck gefunden.
Ja, was ich irgendwie so noch als Szenario mir vorstellen kann, dass es kein Mord war, sondern so ein Totschlag im Affekt. So, stell dir vor, so ein Szenario, wo ich irgendwie bei gelandet bin, so beim drüber nachdenken. So, die haben zusammen Geburtstag gefeiert, der Kumpel weiß, Michael Bonny hat irgendwie größere Mengen von Bargeld, von Schwarzgeld gebunkert. Der Kumpel hat vielleicht Geldprobleme und bittet den, ihm was zu leihen, der lehnt das ab, deswegen verlässt er auch die Feier, fährt nach Hause. Der Kumpel ist noch nicht fertig mit diesem Gespräch, fährt hinterher, will nochmal irgendwie auf den einwirken. Du weißt, ich brauche das Geld, so, du hast das doch, warum bist du so geizig, ne? Es kommt zum Streit, der zieht ein Messer, der sticht zu und will das vielleicht gar nicht in dem Moment. Also, dass so eine Streitsituation irgendwie eskaliert ist, dass er deswegen die Party verlassen hat, warum auch immer, dass der andere ihm deswegen gefolgt ist, auch so kurz hintereinander, dass der Streit dann auf dem Hof weitergeführt wurde und dann eben der tödliche Stich, wie soll ich sagen, gewollt oder ungewollt irgendwie abgesetzt wurde.
So ein Szenario ist total denkbar und ich sag mal, es ist auch am wahrscheinlichsten, dass der Freund irgendwas damit zu tun hatte, so anhand der Infos, die wir jetzt hier haben, aber gleichzeitig gibt es auch einen Grund, warum er nicht festgenommen wurde und warum die Polizei ihn scheinbar hat laufen lassen, so falls sie überhaupt mit ihm gesprochen haben, aber müssen sie ja, sonst hätte es diese Aussage nicht gegeben, ja, und also, dass die Polizisten dort hinterher sind, das ist ja wie irgendwie auch logisch. Von daher muss es da wirklich gute Gründe für geben, sodass er aus der Sache eigentlich schon wieder raus ist. So.
Ja, zumindest müssen die seine Einlassung oder seine Geschichte für glaubwürdig gehalten haben. Ne? Also das ist manchmal natürlich auch so eine Ermessenssache. So, dann spricht man mit den Leuten und dann hält man das einfach für glaubwürdig, ohne jetzt vielleicht die ganz großen Beweise dafür zu haben. Vielleicht hat da auch eine Rolle gespielt, dass einfach die Leiche zu dem Zeitpunkt noch nicht gefunden war und dass er eben auch, wie gesagt, so ein Typ war, der ganz gerne mal so sein Ding gemacht hat und man vielleicht da noch gar nicht von was Großem ausgegangen ist, ne? Dass diese Gründe, wofür, wann irgendwas für glaubwürdig gehalten wurde, kann man halt im Nachhinein dann ganz schwer nachvollziehen. Und du hast natürlich recht, im Optimalfall gibt es gute Gründe, dass dieser Freund als Täter ausgeschlossen wurde. Und wir spekulieren jetzt hier einfach rum und es ist für uns einfach der wahrscheinlichste Fall, dass er irgendwas damit zu tun hat.
Ja, also wie könnte man ermittlungsmäßig vorgehen? Die einzigen zwei Stellschrauben, die ich hier so sehe, sind einmal das Auto. Das werden sie untersucht haben. Gibt es irgendwelche Fingerabdrücke, DNA-Spuren und sowas? Und das zweite ist eben das Geld und diese Umschläge. Auch hier kann es natürlich sein, dass die nicht von ihm abgepackt wurden, sondern vielleicht auch insgesamt von anderen Leuten. Und hier wäre natürlich die Möglichkeit, irgendwelche Fingerabdrücke zu gewinnen, um zu schauen, wer vielleicht damit in Verbindung stehen könnte oder auch wer nicht.
Also er hat auf jeden Fall die Umschläge beschriftet. Das ist auf jeden Fall seine Schrift. Also insofern kann man eigentlich auch davon ausgehen, dass er sie auch gefüllt hat, ne?
Ja,
Aber
gut, dass die Geldscheine voll mit Fingerabdrücken sind, die nicht zuordnenbar sind, ist wahrscheinlich auch logisch, ne?
ja, Geld geht durch so viele Hände, ne? Ich meine, es gibt ja auch diese Tests, je nach Region, wo Geld verbreitet wird, wie viele Kokainrückbleibsel daran nachweisbar sind beispielsweise. Also dass irgendwie 70 oder 80% der Geldscheine in Deutschland, wenn man sie dann untersucht mit speziellen Chemikalien, Reste von Kokain und Speed aufweisen und das dann in Ballungsgebieten, so Frankfurter Raum, nochmal deutlich höher ist, da ist dann auch die Abbauqualität, also diese Abbaustoffe von Kokain und so im Trinkwasser deutlich höher als jetzt hier zum Beispiel so eine. Also kurze Exkursion, aber auf jeden Fall, da Geld geht durch so viele Hände, da werden so viele Fingerabdrücke dran sein, das ist
Ja. Mit den Scheinen kannst du es nicht machen, höchstens mit dem Umschlag selbst.
ja.
Oder vielleicht nochmal so eine handschriftliche Untersuchung.
Ich sehe da halt auch überhaupt keinen Ansatzpunkt. Auch zumal man einfach nicht weiß, was er genau gearbeitet hat, kann man auch keine Aufträge nachvollziehen. Das heißt, du kannst die Herkunft dieses Geldes auch gar nicht nachvollziehen. Ich wüsste nicht, also man müsste halt eben rumfragen, das wird natürlich passiert sein, gab es da irgendwie vielleicht eine neue Frau im Leben, irgendeine Liebesgeschichte, irgendwas könnte Eifersucht eine Rolle gespielt haben. Das wird alles passiert sein. Scheinbar ist da nichts zutage gefördert worden. Also ich sehe da, das ist so ein typischer Fall, wo ein Täter entweder durch Zufall erwischt wird oder sich vielleicht später irgendwann das Gewissen meldet und er dann nochmal irgendwie reinen Tisch macht, wenn er irgendwie vielleicht am Sterbebett liegt oder so, ne, und was zugeben möchte oder so, ne. Aber ansonsten sehe ich da keine Möglichkeiten für eine Lösung.
Nee, ich auch nicht. Ist sehr schwer, tatsächlich. Ich meine, es muss Leute geben, die ihn gekannt haben, weißt du? Und die von sich aus vielleicht irgendwas wissen, die wissen oder ihn zumindest noch so zuordnen können, dass sie sagten, keine Ahnung, der hat hier und da mitgeholfen, der hat das Haus entrümpelt, irgendwie bei der Wohnung mitgeholfen, hier mal was repariert und sowas. Also irgendwelche Leute im Umkreis muss es ja geben, die ihn quasi irgendwie kennengelernt haben, in irgendeiner Form eine Schnittstelle mit seinem Leben hatten.
Ja,
Und
ja.
das sind ja eigentlich diejenigen, die vielleicht ein bisschen, ja, die noch Hinweise geben könnten. Aber auch, dass wir die
Ja.
Polizei versucht haben.
Ja, und es ist jetzt auch schon so lange her, ne? Also der Leichenfund ist halt auch schon über 13 Jahre her wieder. Da wird die Polizei auch mit allen relevanten Leuten gesprochen haben. Es sei denn, irgendwer, der ihn vielleicht näher kannte, hat sich aus irgendwelchen Gründen nicht gemeldet, um vielleicht nicht damit in Verbindung gebracht zu werden oder so, oder aus Angst, vielleicht selber in irgendeine Situation zu kommen, die ihm nicht behagt, wie auch immer, ne? Aber ja, ich denke, alle bekannten Kontakte oder alles, was im Handy gespeichert war, was auch immer, das wird alles abgegrast worden sein.
Ja, mit Sicherheit, auf jeden Fall. Die werden schon ihren Job gut gemacht haben. Und trotzdem bleibt es sehr unbefriedigend. Also
Übertrieben.
für mich die große Frage, wie es sein kann oder was. Nein, anders. Ich nehme es einfach hin, dass der Freund offensichtlich nicht verdächtigt wurde. Insofern gehe ich mal davon aus, dass er nichts damit zu tun hatte. Und insofern bleibt für mich das große Fragezeichen, was sonst passiert sein könnte. So, und hier fehlt uns quasi jegliche Grundlage, um zu spekulieren.
Ja, da sind wir wieder auf die Kreativität der Zuhörerinnen und Zuhörer angewiesen, die uns hoffentlich bei Instagram folgen. Haut mal eure Theorien raus. Also wenn ihr da irgendwie was wisst oder euch was vorstellen könnt oder eure grauen Zellen vielleicht mehr ausspucken als unsere, dann haut das gerne mal in die Kommentare. Ich bin gespannt. Ansonsten habe ich nämlich nur Fragezeichen im Kopf, wenn ich an diesen Fall denke.
Da sind sie wieder, unsere drei Fragezeichen.
Ja, die werden mich gleich zum Einschlafen begleiten, auf jeden Fall. Die drei Fragezeichen.
Ja, liebe Leute, vielen Dank, dass ihr diesen Abend mit uns verbracht habt und dass ihr zugehört habt. Vielen Dank.
Folge 25 im Kasten, ein cooles Gefühl. Ja, danke für deinen spekulativen Input, Daniel. Danke euch fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.